Irgendjemand hat gerade gesagt, müsst ihr eine neue Flipchart kaufen. Das ist tatsächlich meine und ich habe schon darüber nachgedacht, das Ding wirklich zu reparieren. Genau. Und ich habe gerade gedacht, mein lieber Mann, ich hoffe, ihr habt schon Baupläne. Wenn die alle, die hier sitzen, heiraten in 10, 15 Jahren, dann reicht euch der Raum nicht mehr. Genau. Ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen mal wieder hier sein kann. Und freue mich auf die Zeit jetzt auch mit euch. Jetzt habe ich schon gedacht, hoffentlich sagt er nicht, um Viertel muss ich aufhören. Viertel vor, habe ich nur noch 8 Minuten. Genau. Ich habe etwas mehr mitgebracht. Ja, wer mich noch nicht kennt, ich bin nach wie vor noch bei Jugend für Christus, bin dort als Evangelist tätig, mache aber viel, viel mehr, bin mit dem Lifeliner unterwegs und genau, meine Kernkompetenz, mein Herzschlag, ist die Straßenevangelisation. Ich freue mich immer, wenn ich mit Menschen zusammenkommen kann, die mit Christus nichts am Hut haben, weil ich bei denen tatsächlich am meisten lerne. Das Thema heute Morgen seht ihr schon und ich werde immer wieder hin und her wechseln. Darum ist auch das andere Mikro dran. Genau. Ich würde gerne noch beten. Herr, hilf du, dass ich rede stets, womit ich kann bestehen. Auch jetzt heute Morgen bitte ich dich, lass kein falsches Wort aus meinem Munde gehen. Wenn in meinem Amt ich reden soll und muss, dann gib doch den Worten Kraft und Nachdruck, Herr. Dann tue du das Heilige Geist ohne den geringsten Verdruss. Tue du meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt und nur dein Ruhm. Amen. Ja, ich weiß nicht, wer in den letzten Wochen mit dem ein oder anderen Nachrichtenthema konfrontiert worden ist. Es ist ein Thema, was mich selber bewegt und beschäftigt, oder nicht beschäftigt, aber wo mich schon betroffen gemacht hat. Wahrscheinlich kennt ihr alle den Namen Jan Ullrich. Jan Ullrich, einer derjenigen, der wirklich, eigentlich kann man sagen, alles gewonnen hat, was man im Leben als Radsportler gewinnen kann und ist jetzt gerade in der Suchtklinik. Ich will das nicht als negatives Beispiel darstellen, sondern ich will euch sagen, das hat mich sehr bewegt. Wenn ich solche Dinge höre, dann bete ich dafür. Ich habe mich mit meinem Sohn darüber unterhalten, Tobias. Und wir haben darüber gesprochen, weil Tobias ist auch ein Fußballsportler. Und dann fiel mir ein, als Jan Ullrich mit seinem Doping aufgeflogen ist, war ja ein Riesentheater damals, dann hat Tobias gefragt, Papa, was hast du damals gemacht? Und er sagt ihm, kann ich dir sagen. Ich habe damals Jan Ullrich auf seine Facebook-Seite geschrieben, dass es keinen Weg gibt, von dem Gott eine nicht die Umkehr geben könnte, sagte, deswegen bete ich dafür. Und das sind immer so die Dinge, wo man merkt, da haben Leute ein bestimmtes Ziel in ihrem Leben verfolgt und sie erreichen wirklich alles, was man sich vorstellen kann als Mensch und dann bricht alles zusammen. Und da sind wir bei dem Thema heute Morgen, der Bauplan deines Lebens. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was eine Zahnkelle ist oder Zahntraufel. Ich weiß nicht, wie man es hier sagt. Ich bin von Haus aus ja kein gelernter Theologe, sondern ich bin Fliesenleger. Ich komme vom Bau. Und eine Zahnkelle gibt es in verschiedenen Zahnstärken. Wenn man Fliesen verlegt, dann kommt es darauf an, dass man die richtige Zahnkelle hat, damit die Unterteile von der Fliese auch richtig in den Kleber reingedrückt werden können. Das braucht man, wenn man baut. Das braucht man, wenn man Dinge verändert. Ich musste auch dran denken in der Vorbereitung. Mein Nachbar Herbert, der wohnt 50 Meter von uns weg, der renoviert gerade seine Heizung und reißt da alles Mögliche raus. Und was braucht er, um die Isolierung dran zu machen? Er braucht eine Zahnkelle von mir. Und jetzt in der Zwischenzeit kommt er ja und fragt. Früher war das immer so, dass er mir dann gesagt hat, ich habe aus seinem Schuppen das und das geholt. Und es ist ganz lustig, weil das ist schon okay, aber er vergisst dann immer mitzubringen, zurückzubringen. Und dann sehe ich ihn im Spätherbst letzten Jahres seinen Hof kehren. Und ich ging zu ihm zu und sagte, boah Herbert, haben wir beide die gleiche Jacke, oder? Wer hat die Jacke angehabt? Boah, sagt er, wie? Ich sage, ja, ich habe auch seine. Er sagt, die hing hier mal rum und die hat er sich anzogen, weil es ihm kalt war. Und so bin ich wieder in mein Eigentum gekommen. Aber wie gesagt, mein Nachbar Herbert, der baut jetzt gerade um oder renoviert gerade, ist ein Badener. Und die haben was mit den Schwaben gemeinsam. Es gibt immer etwas zu tun. Und wenn man nichts zu tun hat, dann müssen die Tapeten runter und wieder neue drauf. Unser Bauplan, der Bauplan unseres Lebens hat eine Textgrundlage. Und die finden wir in 2. Mose 27. Also ihr werdet heute tatsächlich immer wieder auch daran geleitet werden. Und am Ende von dem ersten Abschnitt, Kapitel 27, Vers 8, kommt ein Satz, der mir für mein Leben, und der zieht sich durch das ganze zweite weitere Kapitel durch, sehr relevant geworden ist. Und dort sagt Gott zu dem Mose, wie es dir auf dem Berg gezeigt worden ist, so sollst du es machen. Und ich finde es schon interessant, wir müssen zunächst kurz den Zusammenhang herstellen, für die vielleicht nicht genau wissen, wo sind wir. Das Volk Israel, das ist übrigens interessant, die Glaubwürdigkeit der Bibel ist untrennbar mit der Existenz Israels verbunden. Also alle, die sagen, die Bibel ist nicht glaubwürdig, sage ich, habt ihr ein Problem. Weil Israel ist existenziell verbunden mit der Tatsache, dass es einen Gott gibt. Denn Israel ist in Ägypten entstanden. Israel ist nicht ein Volk gewesen, sondern kommt von einem Mann her, nämlich von Abraham. Ich kürze die ganze Geschichte ab. Israel ist in Land Ägypten von einer kleinen Familie zu einem riesengroßen Volk geworden. Etliche hunderttausend Menschen sind daraus geworden. Der Pharao hat sie unterjocht und versklavt. Und irgendwann hat Gott das Ächzen der Leute gehört und hat gesagt, ich hole euch aus Ägypten heraus und zeige euch ein Land, wohin ihr gehen sollt. Wisst ihr, das ist auch das Tolle. Wir haben als Menschen auch so ein Land der Zukunft. Eine Heimat. Dort, wo es keine Schmerzen, kein Leid, keine Quälen mehr, keine Arbeit mehr geben muss, keine Steuern mehr. Das gelobte Land. Wir haben hier in dieser Welt keine bleibende Stadt. Es ist gut, wenn wir das nicht vergessen. Wir gehen auf die zukünftige zu. Israel kam aus Ägypten und auf dem Weg ins zugesagte Land waren sie. Israel kam aus einer langen Zeit der Bedrängnis. 400 Jahre war Israel in Ägypten. Eine lange Zeit. Und Gott hat sie von dort herausgeführt. Das ist ein Grundcharakter Gottes, dass er uns Menschen nicht sondern entlasten will. Auch wenn wir das manchmal so anders wahrnehmen, aber Gottes Grundcharakter besteht immer darin, dass er Menschen entlasten will. Deswegen ist es auch, und ich weiß aus meinem eigenen Leben, das so schwierig, wenn wir meinen, Sünde relativiert sich irgendwie in unserem Leben. Nein, Gott will uns aus dem Ganzen herausführen. Das Tollste, was es bei Gott gibt, ist, dass Gott entlasten will, nicht belasten. Im Psalm 124, Vers 1, da zieht der Psalm, der schreibt ein Lied und dann sagt er dort in diesem Lied, und damit beginnt dieser Psalm 124, so soll Israel sagen, wenn Gott nicht für uns gewesen wäre. Und dann kommt dieser ganze Psalm in Folge, aber damit beginnt Psalm 124, Israel soll sagen, wenn Gott nicht für uns gewesen wäre, dann wäre es ganz anders gekommen. Und das ist etwas, wo ich uns heute Morgen auch mitgeben will. Gott ist immer für uns, niemals gegen uns. Gott ist immer für uns, auch wenn es durch schwere Wege geht. Aber Gott ist nie jemand, der gegen uns ist, sondern immer für uns. Gott ist jemand, der uns in seiner Umgebung haben will. Woran sehen wir das? Gott hat nämlich Interesse an uns. Gottes Interesse zeigt sich daran, dass er uns in seiner Gegenwart haben will. Paulus sagt es auch, Gott ist niemals fern von uns Menschen. Wir Menschen entfernen uns von Gott, aber Gott ist nie fern von uns Menschen. Gott weiß, was wir Menschen brauchen, damit wir im Alltag klarkommen. Das ist die große Herausforderung. Heute Morgen brauche ich nicht klarkommen. Da bin ich hier und alles ist toll. Ich habe vorher noch ein Foto gemacht und einer guten Bekannten geschickt, die bei MAF arbeitet. Und hat gesagt, hier schau, so schön, so weit kann der Westerwald sein. Ich habe das Foto gemacht. Aber es ist nicht unser Alltag. Wir brauchen Gott im Alltag und wir brauchen ihn, damit wir in unserem Alltag klarkommen können. Wir brauchen seine Gegenwart. Deswegen ist es gut, sich daran zu erinnern, Gott ist gegenwärtig. Gott weiß, was wir brauchen, um den Einflüssen in unserer Zeit standhalten zu können, die alle so auf uns einströmen. Und die sind furchtbar. Und ich weiß nicht, ob ihr Christen hier, die ihr Christen seid, so über den Dingen der Welt steht. Ich tue es nicht. Ich merke, wie ich selbst für mich definieren muss, dass diese Welt mich nicht fortreißt mit allen ihren Einflüssen. Wir haben jetzt eine wundersame Entwicklung in Deutschland. Das nennt man Evolution. Eine Veränderung. Es gibt M wie männlich und es gibt W wie weiblich und es gibt ein D wie divers. Also für alle, die jetzt nicht genau wissen, bin ich jetzt Mann oder bin ich Frau? Und die Regierung schafft tatsächlich Gleichberechtigung. Das nennt man Evolution. Aber Evolution ist nichts, was von Gott kommt. Und das sind so diese Dinge, wo wir merken, wir können nicht einfach sagen, das geht an uns vorbei, es hat was mit uns zu tun. Das heißt, wir müssen Position beziehen. Wir müssen uns mit den Dingen auseinandersetzen. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, das trifft mich nicht. Doch, das hat was mit mir zu tun. Wisst ihr, und vielleicht für diejenigen, die nicht mehr groß in Verantwortung stehen, vielleicht nicht mehr so viel, vielleicht für mich auch nicht mehr so viel. Aber diejenigen, die noch Entscheidungen treffen müssen, für die hat es viel zu tun. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und deswegen brauchen wir Gottes Gegenwart, damit wir in dieser Welt klarkommen können. Wir waren in Bad Blankenburg und dort war auch Volker Kauder. Ich spreche nicht über Parteigeklüngel und so weiter, das will ich euch gleich sagen. Und ich will euch auch nicht eure Gedanken wissen über die Evangelische Allianz. Da gibt es so vieles, was gesagt und geschrieben wird. Es ist immer gut, wenn man die Leute kennt. Und hat Volker Kauder in einem Frageabend sich den Fragen der Leute gestellt. Und ganz unabhängig von Partei, sage ich euch das einfach. Gott gebe, dass wir noch solche Menschen in der Regierung haben. Wenn die mal nicht mehr da sind, dann wird es dunkel in Deutschland. Und ich war beeindruckt, wie er für sich die ganze Spannung, die ganze Belastung eines Politikers aufgezogen. Die ganze Komplexität dieser Welt. Und er sagte, ich kann abends nicht den Tag abschließen, ohne mit Gott darüber zu sprechen. Und er beginnt ihn nicht ohne Gott. Gott gebe, dass wir noch solche Männer und Frauen in der Regierung haben. Wenn die mal nicht mehr da sind, dann wird es für euch hier ungemütlich in der Gemeinschaft. Gott, der Interesse an uns hat, will uns etwas geben. Gott will uns das geben, was wir brauchen. Ich kürze das ab. Er will uns seine Unterstützung geben. Das ist das Tolle, das ist das, was uns von allen Göttern dieser ganzen Welt unterscheidet, dass dieser Gott nicht sagt, mach mal und dann kommst du und huldigst mir, sondern dass dieser Gott sagt, ich komme in deinen Alltag mit, ich gehe mit dir hinein. Dieser Gott ist, wenn es um uns Menschen geht, Bauherr. Er ist Bauherr, er ist Entwickler. Und deswegen ist es so gut, auch in der Bibel zu lesen. Weil dort erfahren wir das. Wir haben gestern einen biblischen Unterricht gehabt, haben über Gebet gesprochen und der Einstieg begann mit der Frage, wo ist der Ursprung für Gebet? In der Begegnung, im Gespräch. Gebet ist immer Gespräch. Wo finden wir das? Als Gott sich mit Adam und Eva unterhielt und sagte, das ist der Garten, in dem ihr euch bewegen könnt. Ein Gegenüber. Gott ist Bauherr, er ist Entwickler, er ist Architekt und er ist Arbeiter. Und wo kann man das sehen? Die Baupläne Gottes finden wir zum Beispiel in der Schöpfung. Ist schon schwierig, wenn man versucht, Gott zu widerlegen und man ist Biologe. Da musst du aber wirklich kompliziert denken können. Oder man ist Geologe und versucht zu behaupten, die Sintflut hätte es nie gegeben. Die Geologen wissen, dass es diese Katastrophe gegeben hat. Wir sehen den Bauplan Gottes in jedem einzelnen Menschen. In der Anatomie des Menschen. Wir sehen das, jetzt kommt bei NTV, glaube ich, eine neue Dokumentation, vielleicht ist sie nicht ganz so neu, aber sie kommt jetzt nochmal über die inneren Prozessabläufe eines Menschen, wenn er Fußball spielt. Wie die das gemacht haben, weiß ich nicht, aber man sieht es am Computer, wie dann die Adern sich dehnen und so weiter, also hochinteressant. Die Baupläne Gottes sind sehr klar. Wo wird Gott noch Baumeister? vor der Sintflut. Gott kommt und schaut sich die Welt und sagt, das ist eine Katastrophe, was daraus geworden ist. Das müssen wir alles wegspülen. Und dann geht er zu Noah. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Sagt ihm, du musst eine Arche bauen. Und er gibt dem Noah eine ganz klare Vorstellung, wie diese Arche zu gehen hat und zu sein hat, damit sie die Sintflut überlebt. Ganz nebenbei, ich finde das immer so etwas witzig, weil die Intelligenz hat Noah 70 Jahre. Es gibt so ein paar Zahlen, die stehen nicht in der Bibel drin, aber es gibt Leute, die haben das mal berechnet und sagen, der wird vielleicht 70 Jahre gearbeitet haben. Vielleicht sind es aber, ist egal. Auf jeden Fall, dieser Noah ist eine Lachnummer. Das ist ein völliger Idiot. Der fängt an, ein Schiff zu bauen, wo es gar kein Meer gibt. Und dann erzählt er den Leuten noch, es kommt zum Regnen. Hat ja nie geregnet, wozu braucht es Regen? Er ist ein völliger Trottel. Und jeden Sonntag haben die Leute einen Spaziergang gemacht, haben dem Depp zugeschaut, wie er am Sonntag eben sein Holzgerüst betrachtet hat. Wie kann man nur so blöd sein, oder? 70 Jahre lang. 70 Jahre lang sagt dieser Noah, es kommt ein Gericht, das ist ein Witz. Die Intelligenz hat Noah verlacht. Und wisst ihr, was interessant war? Dieser Trottel ging in diese Arche rein. Und das beeindruckt mich. Dieser Trottel hat die Sintflut überlebt. Und die Intelligenz ist weggespült worden. Versteht ihr? Das ist immer wieder das, wo mich begeistert. Menschliche Kompetenz und Weisheit gegenüber dem, was Gott darstellt, wird immer scheitern. Noah, von dem wir gesagt haben, das ist eine Lachnummer. Der hat das überlebt. Warum? Weil er den Plan Gottes umgesetzt hat. Und zwar genau so, wie Gott es ihm gesagt hat. Und das finde ich so faszinierend. Die Baupläne Gottes, die Schöpfung, völlig klar durchdacht. Die Arche, so muss sie sein, damit sie die Katastrophe übersteht. Der Bauplan Gottes in der Stiftshütte. Gottes Interesse zeigt sich daran, dass er das Volk an den Berg Horeb holt. Und dann zitiert er Mose zu sich und sagt, Mose, ich habe dir was zu zeigen. Und Mose weiß, um was es geht. Mose weiß, es geht darum, dass die Menschen wieder in Kontakt mit Gott kommen können. Denn das konnten sie nicht. Warum? Die Sünde hat sie von Gott getrennt. Das ist eine der größten Schwierigkeiten. Wisst ihr, wir Deutschen sind ja intelligent. Wenn wir keine Lösung haben, dann diskutieren und debattieren und fallen wir so lange, bis wir eine Lösung haben. Und dann kommt eben auch divers raus. Aber wir sind kein Volk mehr, das in der Größe danach fragt, Herr, wie hast du dir das vorgestellt? Gott weiß aber, wenn mein Volk, und damit ist auch ein ganzer Plan verbunden, mit Golgatha komme ich gleich noch drauf zu, funktionieren soll, dann braucht es eine Möglichkeit, dass Menschen mit mir in Kontakt kommen können. Und dafür braucht es eine Stiftshütte, ein Zelt, ein großes Zelt. Und Gott beauftragt, das ist übrigens auch interessant, Mose ist nicht ganz alleine den Berg hochgegangen. Das glauben wir. Ist mir aber aufgefallen, ist nicht ganz so. Es gab eine Basisstation. Also Mose ist auf den Berg gegangen, hat 70 leitende Leute von Israel noch mitgenommen. Die blieben auf der Basisstation und von dort aus ist Mose dann mit Josua weitergegangen. Aber es gab eine Basisstation. Und in dieser Basisstation ist übrigens dann die Krise entstanden. Nicht unten am Volk, sondern in dieser Basisstation. Bei den leitenden Leuten. Wisst ihr, die Bibel ist ultra spannend. Und das sind für mich jetzt die Dinge, auf die ich euch an der Tafel mehr zeigen will. Der Bauplan Gottes, Gottes Interesse, wird daran deutlich, dass Gott sagt, wir brauchen einen Ort der Begegnung. Wo finden wir das? Wir finden es in der Bibel. Und darum ist es untrennbar verbunden mit der Tatsache, dass wir in der Bibel lesen, dass wir in der Bibel zu Hause sind. Unsere jungen Mitarbeiter, die sagen, das ist schon die Schallplatte, die der immer wieder auflegt. Aber es ist doch so, wenn du wissen willst, wie Gott tickt, dann musst du in der Bibel lesen. Ich war irgendwann diese Woche mit dem Bike unterwegs durch den Westerwald. Also bei uns in Rehe und saß, ich habe ziemlich viele Fragen gerade und ganz vieles bei uns im Umbruch und wollte meine Ruhe haben. Und saß auf einer Bank und dann kam ein altes Ehepaar. Er 76, aber noch sehr rüstig. Die sind mir schon entgegengekommen. Und oder war eine kurze Zeit später, aber die mussten den Berg hochfahren. Auch wieder da. Sag ich, wups, ihr seid aber noch sportlich, oder? klar, natürlich, mit E-Bike geht alles. Ich habe gedacht, in dem Alter fahren die noch so schnell den Berg hoch, da komme ich ja nicht mit. Und dann saßen wir zusammen, sie kamen aus dem Raum Frankfurt, sind irgendwo bei uns an der Krombach, Dauercamper, und dann kamen wir miteinander ins Gespräch. Und seine Frau, also beide sind katholisch, seine Frau geht in die FEG manchmal, und vielleicht rede ich euch zu viel drumherum, aber ich komme auf das zurück. Und er brachte ganz viele Argumente, warum das mit Gott jetzt nicht so sein kann. Und wie man das wissen kann, sagte ich, müssen Sie nur in der Bibel lesen. Hat noch nie in der Bibel gelesen. Genau das ist das Problem. Du kannst 76 Jahre alt werden, hast keine Ahnung von Gott. Warum? Du bist nicht in der Bibel zu Hause. Fragte ihn, wie lange sind Sie schon verheiratet? Oh, sagt er. Er wusste es nicht mehr so genau. Aber seine Frau wusste es dann. 54 Jahre. Und dann fragte ich ihn, und seine Frau saß halt daneben, sagen Sie, kennen Sie Ihre Frau? Ja, sagt er, schon so einigermaßen. Fragte ich ihn, warum kennen Sie Ihre Frau? Er sagt, ich lebe seit so 54 Jahren mit ihr. Plus das davor noch, oder? Er sagte, warum kennen Sie Ihre Frau so genau? Ja, weil er jeden Tag mit ihr lebt. Sagt sie, schauen Sie, so ist es mit Gott in meiner Bibel auch. Ich bin in meiner Bibel zu Hause. Ich sagte, ich lese wirklich jeden Tag oder fast jeden Tag in meiner Bibel. Deswegen kann ich sagen, dass Gott ein Interesse an ihn hat. Gott hat ein Interesse an uns Menschen. Und ich habe mir notiert, nur wer sich mit der Bibel auch beschäftigt, der findet heraus, wie das Leben gelingen kann. Und auch das Sterben. Wisst ihr, das sind dann diese Momente, da bin ich dann doch ganz und gar auch Straßen- und Herzensevangelist. Und da habe ich dann doch auch keine Hemmungen, dass ich versuche es immer freundlich zu machen, aber deutlich zu sagen. Ich sage, dann wissen Sie, es kann sein, dass das das letzte Gespräch ist, das wir miteinander führen. Hat schon einen Herzinfarkt hinter sich gehabt. Ich glaube, wie viele brauchen Sie denn noch, um zu begreifen, Ihr Leben ist mal vorbei. Muss man anfangen, in der Bibel zu lesen. Wer in der Bibel liest, findet heraus, dass Gott ein Interesse an uns Menschen hat. Und was lesen wir zum Beispiel in der Bibel? Wir lesen Big, ja, Schreibfehler drin, wenn man so dicht davor steht. Aber Gottes Begegnung mit Mose, dort wird das beschrieben. Und es ist natürlich eine Grundsatzentscheidung zu sagen, ich glaube den Dingen, die da drin geschrieben stehen. Und ich tue es. Und da sehe ich, wie Gott den Mose zu sich zitiert und sagt, Mose, es gibt einen Ort der Begegnung, das ist das Zelt. Und jetzt fragt mich nicht so genau, warum, ich habe da schon mal eine Schulung gehabt darüber, eine lange, warum jetzt das unbedingt lila sein musste und die Füße aus den verschiedenen Materialien von dem Zelt und so weiter und so weiter. Da bin ich Wochen dabei beschäftigt, euch die Symbolik zu erklären. Aber Gott hat eine klare Vorstellung gehabt und gesagt, wenn dein Leben gelingen soll, wenn du mit mir ins Gespräch kommen willst, dann ist das der Weg, den du gehen musst. Versteht ihr, da gibt es keine Variablen. Da gibt es kein, naja, das müssen wir irgendwie anpassen. Sondern Gott hat sich's durchdacht und er sagte, so gelingt es. Und es ist faszinierend, ich habe jetzt in meiner stillen Zeit das zu Ende gelesen. Das zweite Buch, jetzt komme ich ins dritte Buch, Mose. Und es war interessant, weil ich habe mir das also farblich gemacht, das kann ich euch jetzt gar nicht so genau zeigen. Ich habe mir das farblich gemacht, wie oft es dann hieß, nach dem, wie Gott es gesagt hatte, haben sie es gemacht. Ganz exakt, ganz präzise. Keine Möglichkeitsform, sondern Gott sagt, so muss es sein. Und wenn er es so macht, dann kann es gelingen. Und wisst ihr, so einfach ist das Leben. So einfach ist das Leben. Gott sagt, wenn du mit mir leben willst, leb so, wie ich es dir sage. Es sind klare Vorgaben. Und jetzt komme ich wieder, manche sagen mir, ach, du bist immer nur im alten Bund zu Hause. Jetzt komme ich da dazu. Denn was haben die ab 2. Mose 20 bekommen? Sie haben von Gott 10 Gebote bekommen. Und jetzt können wir über alles Mögliche reden. Haben jetzt mit unseren Violern auch durchgemacht, die 10 Gebote. Es beginnt immer mit dem gleichen, was hat Jan Ullrich vergessen? Ich bin der Herr, dein Gott, sonst keine anderen Götter haben neben mir. Gestern saß ein junger, also ein BUler bei uns drin, der möchte unbedingt großer Fußballer werden und er hat auch eine entsprechende Mannschaft und wird von seinem Vater gepusht. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob der Sohn das will oder ob der Vater das will, dass der Sohn eine große Karriere macht. Dann haben wir darüber gesprochen. Weil er stellt jetzt schon fest, dass er mit seinen 13 Jahren extrem unter Zeitdruck ist. Der kommt von der Schule und dann müssen sie irgendwo 120 Kilometer fahren, bis sie zum Training kommen. Und wieder zurück. Also das ist wirklich ein Stress, was der hat. Das merkt er. Und wir haben das mal theoretisch durchdacht und gesagt, hey, stell dir mal vor, du bist tatsächlich eines Tages in einem Stadion mit 80.000 Leuten, spielst vielleicht sogar in der Nationalmannschaft, ja, und gewinnst das. Und dann ist nicht die Frage, du gewinnst das, sondern ist die Frage, was kommt jetzt? Eines der größten Probleme aller Sportler, aller karriereorientierten Leute, ist nicht die Frage, ob sie das Ziel erreichen können, sondern was passiert dann, wenn sie das Ziel erreicht haben. Und Gott sagt, und da haben wir darüber ganz offen gesprochen, auch gestern, auch mit den anderen Biolern, es geht nicht in erster Linie darum, der größte Fußballer zu werden, sondern nicht zu vergessen, dass Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Sonst keine anderen Götter haben neben mir. Zieht sich durch die ganze Bibel durch und wehe denen, die sagen, das Alte Testament ist nicht mehr gültig. Ist vom Teufel. Mit diesen Leuten brauche ich nicht lange mich unterhalten. Das ist völlig klar. Nein, das hat Bedeutung. Es hat Bedeutung für mein Leben. Gott sagt mir, Jürgen, wenn du in deinem Leben zurechtkommen willst, dann denk immer dran, ich bin der Herr, dein Gott. Keine anderen Götter. Keine anderen Götter. Soll niemand das haben. Gott gibt klare Vorgaben. Das ganze Alte Testament ist die Bauphase, die erste Bauphase, die entscheidende Bauphase, die Gott braucht, damit Menschen zum Kontakt mit Gott kommen. Es ist die erste große Bauphase, wo Gott deutlich macht, es geht um Rettung. Versteht ihr, das ist etwas von dem, was wir nicht hören wollen. Aber es ist doch so. Dieser 76-jährige Mann, am Schluss, also es war wirklich eine höfliche, gute Gesprächssache. Wir haben uns auch freundlich verabschiedet. Aber ich sagte, ja, dann wissen Sie, wenn Sie sich nicht bekehren, dann fahren Sie in die Hölle. Will ja keiner hören mehr. Wie kann man sowas sagen? Ja, aber Jesus hat doch davon gesprochen. Die erste große Bauphase mit der Stiftshütte benutzt Gott selbst, um den Menschen zu sagen, das brauchst du, damit du nicht verloren gehst. Die Bibel erzählt davon, dass wir verloren gehen. Du kannst 80, 100 Jahre leben. Und dann eine Ewigkeit, das sagte ich dem Mann auch. Er sagte, ich habe bis jetzt sehr gut gelebt. Und gesagt, 76 Jahre. Was ist denn das, 76 Jahre? Ist ja nichts, wenn sie eine Ewigkeit vor sich haben. Und warum ist diese Rettung so wichtig? Schaut, das ist auch in der Bibel drin. Warum? Weil Gott Menschen liebt. Weil er so ein großes Interesse drin hat, dass er sagt, ich lasse sie doch nicht einfach laufen. Die sind mir doch wichtig, die Menschen. Das ganze Alte Testament ist im Grunde nichts anderes als ein Haus, an dem Gott baut. Ein großes Haus, an dem Gott baut, wo er sagt, ich will die Menschen bei mir in meiner Wohnung haben. Ist das Haus, das Gott für uns baut, um uns mal himmlische Heimat geben zu können. Wir haben keine bleibende Stadt in dieser Welt. Und wenn die Westerwälder das nicht schon begriffen haben, die Schwaben begreifen es nie, weil die bauen Häuser, eins nach dem anderen, glauben, das ist die Welt. Aber versteht ihr, wir haben in dieser Welt keine bleibende Stadt. Und das Schwierige ist dann nicht, Häuser zu bauen, sondern loszulassen. Gott spricht über Rettung. Im ganzen Alten Testament ist seine Bauphase. Warum? Weil er Menschen liebt. Weil er nicht will, dass Menschen verloren gehen. Und da ist diese große Frage. Wie finde ich denn Heimat? Wie finde ich denn Heimat? Wie komme ich dort an, wo Gott mich haben will? Wie finde ich Heimat? Wie komme ich in das Haus Gottes? Ich sage, die Stiftshütte ist nur der Anfang, aber Gott sagt dem Mose, wenn ihr mir begegnen wollt, ist das der Ort, und damit dieses Haus Beständigkeit hat, muss es so gebaut werden, wie ich euch sage. Fand ich übrigens interessant. Die Bibelschule Breckerfeld hat die Stiftshütte mal nachgebaut. Originalgetreu. Exakt mit den Maßangaben, so wie sie sich einstellen konnten. Dann haben die das in Breckerfeld aufgebaut. Und ich weiß noch, ich glaube, Johannes Vogel war es, der mir gesagt hat, also wir waren uns nicht sicher, ob das Ding dann die Siegerländer Stürme aushält, die Sauerländer Stürme. Sondern haben wir aufgebaut. Kam die Testphase. Und dann kamen die harten Stürme und das Ding ist stehen geblieben. Es hat es durchgehalten. Fand ich echt beeindruckend. Und die Stiftshütte, wie lange war sie unterwegs? 40 Jahre? Durch die ganze Wüste? Und das ist immer wieder der Gedanke, den ich heute auch Menschen sagen kann. Gott sagt, wenn du in deinem Leben zurechtkommen willst, dann brauchst du eine Begegnung mit mir. Dann gelingt's. Die Bauphase 1 ist abgeschlossen. Die Bauphase 2 finden wir in Johannes 10, Vers 9. Das möchte ich euch gerne vorlesen, damit wir auch etwas in der Bibel arbeiten. Und dort, Johannes-Evangelium ist das Evangelium, das uns Jesus Christus als den Sohn Gottes beschreibt. Und deswegen mache ich euch immer wieder Mut, auch wenn ihr beim nächsten Mal in Gottesdienst kommt, bringt eure Bibeln mit, denn da müssen wir zu Hause sein. In Johannes 10, Vers 9 redet Jesus davon und sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden. Das setzt voraus, dass Menschen verloren gehen können. Versteht ihr? Das sind diese elementaren Begrifflichkeiten, die da in unser Leben reingehören. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und jetzt muss ich, glaube ich, schon Gas geben. Jesus sagt, ich bin die Tür zum Leben. Und das bedeutet, in der Bauphase 2 geht es um Jesus. Und Jesus, jetzt muss ich meinen Stift nehmen, habe ich mir hier notiert. Wer es nicht lesen kann, Jesus ist alternativlos. Zu Jesus Christus gibt es keine Alternative bei allen Dialogen, die wir auch mit anderen Religionen haben. Das kann sein, wir müssen miteinander leben. Auch in Deutschland, bist du Türke, leben wir zusammen. Bist du Russe, leben wir zusammen. Bist du Syrer, ist mir auch egal, leben wir zusammen. Bist du Moslem, bauen wir zusammen Häuser, legen Platten, verlegen Kanalrohre und sonst was, ist mir völlig egal. Aber wenn es um Erlösung geht, können wir keinen gemeinsamen Weg gehen. Gibt es keine Alternative. Warum? Weil zu Jesus Christus es keine Alternative gibt. Wie wird der Bauplan Gottes deutlich? Er kommt zu einer jungen Frau, die ist noch nicht mal verheiratet, und sagt, Mädel, du wirst schwanger werden. So clever war dann Maria zu sagen, wie soll denn das gehen? Und dann klärt der Engel des Herrn ihr, Gabriel. Er erklärt ihr, so wird es gehen. Die Bauphase 2 ist die, wo Maria ihren Sohn zur Welt bringt. Das ganze Evangelium, wovon ist es erfüllt? Alle vier Evangelien beschreiben nur einen einzigen Gedanken. Gott ist an dir interessiert, Gott liebt dich, Gott will dich in deinem Alltag begleiten. Er will das wirklich. Er hat Interesse an dir und da sehen wir, da schließt sich wieder etwas. Das sind diese Dinge, Interesse an Menschen zeigt sich immer darin, dass ich etwas für Menschen tue. Wenn ihr sagt, Jürgen, das könnte ich ja böse werden, aber ist egal, ihr könnt sagen, Jürgen, also wir interessieren uns wirklich für dich, wie es dir geht. Ja, das könnte sein. Wenn ich euch dann aber auch sage, was meine Bedürfnisse sind und wie es mir gerade vielleicht auf den Fall oder so geht, und er sagt, ja gut, der Herr wird dich schon versorgen, dann habe ich ein Problem. Aber das ist immer wieder die Sache, wenn Menschen mir sagen, ich habe ein Interesse an dir, dann zeigt sich das daran, dass die Menschen sagen, wie kann ich dir helfen? Das ist soziale Arbeit. Gottes Liebe drückt sich darin aus, dass er sagt, ich gehe auf Menschen zu. Oh, ich habe ganz viele Bibelstellen rausgeschrieben. Jesus spricht selbst auch über Hausbau. Also es gibt so zwei intelligente Typen, die einen bauen ihr Haus direkt am Strand mit einem paradiesischen Blick aufs Meer hinaus und der andere baut es etwas weiter höher, mühsam auf dem Felsen. Sagt aber, der Clevere war der, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Jan Ullrich hat ein tolles Haus gebaut, aber es auf Sand gebaut. Und jetzt ist es weg und alles ist leer. Und jetzt die mühsame Suche beginnt damit, dass dieses Haus wieder mit Leben gefüllt werden kann. Und jetzt kann ich euch sagen, Die Bauphase 2 wird vollendet. Die Bibel beschreibt uns das. Wie wird es vollendet? Als Jesus Christus am Kreuz hing und sagt, es ist vollbracht. Da ist die Türe in das Haus eingehängt worden. Da gibt es immer noch Leute, die sagen, also es hat mir nicht gefallen, dass du über Hölle geredet hast. Ja, das kann sein. Es hat mir nicht gefallen, dass du über Verlorenheit geredet hast. Das kann auch sein. Aber beides muss ich dir erzählen. Es hat mir etwas gefallen, dass du über Liebe geredet hast. Ja. Und es hat mir nicht gefallen, dass du redest über die Alternativlosigkeit zu Jesus. Das stimmt. Aber all das ist das Evangelium. Und wer zieht in dieses Haus ein? Oder wer ist das, der Erste, der dort eingezogen ist? Keiner wie ihr hier. Das seid ja alles harmlose Leute. Wer von euch ist schon mal im Knast gesessen? Aber der, den sie hingerichtet haben, oder die zwei, die haben das verdient. Der eine sagt, Junge, wir haben das verdient, dass wir gekreuzigt werden, wir getötet werden. Wir haben so Böses getan. Und das ist der, der als allererstes in diese Wohnung einzieht. Der begreift nämlich, das ist meine Chance. Und warum kann Jesus Christus das sagen? Er sagt kurze Zeit später, sagt er, es ist vollbracht. Aber bevor er das sagt, sagt er zu seinen Jüngern, deswegen kann ich euch sagen, wir haben keine bleibende Stadt in dieser Welt. Ich gehe voraus, um euch eine Wohnung einzurichten. Johannes 14, Vers 2. Und er sagt, und wenn es nicht so wäre, würde ich es euch nicht sagen. Und deswegen ist das das Tolle, dass wir sagen können, ich möchte mein Leben genießen, solange ich kann in dieser Welt, aber wenn es Zeit ist, nach Hause zu gehen, dann will ich gehen. Und dann ist es auch dran, denn dann kommt was Schöneres für mich. Ist dann schwierig, dass so plötzlich kommt. Gestern bekam ich eine SMS von einer Freundin in Bad Blankenburg. Sie arbeitet mit Youth, Jugend mit einer Mission. Und sie hat gewusst, dass ich immer wieder auch für sie bete, und dann schrieb sie mir eine Nachricht, die kam eigentlich von Südafrika. Südafrikanische Mitarbeiterfamilie von YMAM. Die Tochter, 23 Jahre alt, kommt bei einem Autounfall ums Leben. Das Mädel sah fantastisch aus. Und das ist so dieser eine Moment, wo du denkst, Herr, warum jetzt schon? Es gibt keine Worte, die wir haben können. Und doch die Gewissheit, wenn unser Leben hier vorbei ist, ziehen wir ein. Das ist das, um was es geht. Dass Jesus Christus sagt, es ist vollbracht, die Türe ist offen. Einzugsbereitschaft beginnt immer mit einem Einzugstermin. EZT steht für Einzugstermin. Steht ihr? Heute ist der Tag, nicht irgendwann. Da bin ich natürlich ganz in meinem Element. Aber das ist das, was Gott uns durch die ganze Bibel hindurch sagen will. Verschieb das nicht auf später. Und wisst ihr, wir fahren jetzt im November, so Gott will, auch wieder auf einen, zu einem Tracker Retro Classics in Köln. Da könnt ihr viele tolle Autos bewundern. Und ich musste in der Vorbereitung immer daran denken, das ist so, du kannst vor einem Auto stehen und das bewundern. Aber wenn du nicht reinsitzt und fährst, nützt es dir gar nichts. Da fehlt das Erlebnis. Man kann über Jesus Christus reden als einen bewundernswerten Menschen. Man kann übers Kreuz diskutieren, man kann, mir fallen jetzt nicht die Worte ein, spirituelle Erfahrungen machen in der Betrachtung dieses leeren Kreuzes, das beleuchtet ist. Aus welchem Holz ist es beschaffen? Was hat der Künstler gedacht? War wahrscheinlich einfach nur ein Tischler, der die Dinger zusammengeschraubt und lackiert hat. Also da kann man sich hineinversetzen, oder? Welche spirituellen... Und Jesus sagt, ich bin an diesem Kreuz für dich gestorben. Und deswegen ist das die größte Herausforderung unseres Lebens, aber die schönste Chance, unseres täglichen Lebens zu verstehen, dass der Bauplan Gottes abgeschlossen ist, die Türe ist offen und Jesus Christus derjenige, der sagt, komm. Und es beginnt immer damit, dass Menschen bereit sind zu sagen, ich will mein Leben dir zur Verfügung stellen. Wisst ihr, mit diesem Gedanken möchte ich jetzt auch abschließen. Wie kann ein Einzug denn erfolgen? immer wieder neu, indem ich selbst für mich persönlich das im Glauben in Anspruch nehme, im Gebet und sage, Jesus, ich nehme das für mich in Anspruch, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Wisst ihr, dafür bin ich unterwegs. Immer wieder kommen wir bei Jugend für Christus ein, neue Veränderungen und Phasen und so. Und ich komme immer wieder selbst auch ein klein wenig in Schleudern über das, was wir den Leuten sagen wollen und sollen, und komme dann doch zurück zu dem einen Gedanken. Menschen müssen erfahren, ob jung oder alt, dass die Türe geöffnet ist. Bei alten Menschen ist es schwieriger, denen muss ich deutlicher sagen, die Türe geht zu. Noch ist sie offen. Und bei jungen Menschen ist es die entscheidende Sache zu sagen, damit beginnt es. Und ich möchte abschließen mit diesem Gesamtgedanken, den ich gehabt habe, wenn unser Leben gelingen soll, dann hängt es davon ab, dass wir so leben, wie Gott es sich vorgestellt hat. Und damit wir mit Gott leben können, hat Jesus Christus sich als die Türe einhängen lassen, damit wir im Gespräch mit Gott bleiben können. Und ich wünsche mir für mich, für uns alle, für euch und für dich, dass diese Türe nicht einfach nur offen steht, sondern ihr im Gebet hindurchgeht. Und Jesus Christus zu eurer Grundlage macht. Nicht nur, weil wir eine Wohnung im Himmel haben, auf die ich mich freue, und das ist so, sondern weil wir auch in dieser Welt schön erleben können, wie viel Schönheit Gott für uns bereitet hat. Amen.